Der Donald Trump möchte finanzielle Hilfe an die Ukraine reduzieren. Und gleichzeitig verspricht er in einer Rede, dass er den Krieg gegen Russland innerhalb von 24 Stunden beenden möchte. Wie wirkt sich die Wiederwahl von Trump auf den Krieg in der Ukraine aus? Und kann die Ukraine ohne die finanzielle Unterstützung der USA den Krieg überhaupt gewinnen? Ihr gehört «Hinter den Schlagzeilen», der Podcast von CH Media. Ich bin Joelle Weil und ich bin verbunden mit dem Bojan Stula, unserem Auslandredaktor. Hallo Bojan.
Hallo Joelle.
Der Trump möchte die USA aus der Verantwortung ziehen, wenn es um den Krieg in die Ukraine geht und Europa stärker zur Kasse bitten.
NATO. They paid billions and billions, hundreds of billions of dollars when I said, either you pay up or we're not going to protect you anymore. So that's maybe one of the reasons they don't like me as much as they like weak people.
But was hatte Trump für einen Plan mit der Ukraine?
Eigentlich noch überhaupt noch nicht sehr viel. Es ist alles noch sehr, sehr erratisch. Für mich ist das auch der Punkt jetzt nach seiner Wahl, nach seinem Wahlsieg, wo wirklich auch bei mir die grössten Fragen und vielleicht auch die grössten Sorgen auslöst, wie wird es weiter mit der Ukraine gehen. Ich glaube, es ist nicht alles so glasklar und schwarz-weiß wie nach den Ankündigungen und nach dem, auch wie es vielerorts kommentiert wird, dass es da jetzt einfach die Ukraine zum Diktatfrieden wird zwingen, indem man ihnen einfach sämtliche US-Hilfen kappen tut. So einfach ist das nicht. Mhm. Aber zumindest so die ersten Signale, die jetzt ausgesendet werden können, die gehen ein bisschen in die Richtung, aber da muss man einfach jetzt noch abwarten, was passiert.
Tun wir mal die Verhältnisse klären, wie sich der Krieg in der Ukraine bzw. die Verteidigung der Ukraine finanziell zusammensetzt. Wer tut die Ukraine wie finanziell unterstützen?
Also die USA sind klar mit Abstand die stärksten finanziellen Unterstützer. Seit dem Angriff von Putin am 24. Januar 2022 geht man davon aus, dass jetzt die USA etwa 85 Milliarden Euro an die Ukraine, an Militär und sonstige Finanzhilfen überwiesen hat und dann folgt lang nichts. Und dann kommt einmal Deutschland mit etwa 25 Milliarden an zweiter Stelle. Das ist ja also die Zahl, mit der sich der Olaf Scholz jetzt auch in den letzten Tagen nach dem Zusammenbruch von der Ampel immer so ein bisschen räumen tut. Und dann kommen schon mit England und Frankreich im Umfang von etwa 13 Milliarden Euro kommen dann schon deutlich tiefere Beträge. Alles in allem geht man davon aus, dass die Ukraine seit Überfall durch Russland 340 bis 350 Milliarden Euro an Militär- und sonstigen Hilfen bekommen hat. Weitere Summen sind zugesagt, eben, und von dem her das Verhältnis 340 bis 350 Milliarden und 85 Milliarden allein durch die USA, das zeigt das Verhältnis auf, was die Finanzen angeht. Aber eben, es ist nicht nur das Geld entscheidend, sondern es ist natürlich auch die Art von der Waffenhilfe in diesem Krieg ganz entscheidend. Und auch hier wieder hat die USA auch allein von der Qualität vom Rüstungsmaterial, das jetzt an die Ukraine geliefert wird, weit die Nase vorne. Sie liefern die Panzerfahrzeuge, die sehr erfolgreich sind, die Bradley F-16-Lieferungen, das sind die Kampfjets, die neueren, die jetzt die Ukraine bekommt, die gehen auch nur über die Freigabe der USA. Und so ist es eigentlich bei vielen Sachen, wir erinnern uns daran, Deutschland hat auch erst seine Leopard-Panzer angeliefert, nachdem es quasi der Joe Biden in den USA das grüne Licht gegeben. Also so hängt wahnsinnig viel auch von den USA ab, wenn es nicht direkt jetzt um finanzielle Unterstützung geht. Ganz eindeutig, ohne die USA geht es nicht.
Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass die USA, wo ja weit weg ist, geografisch von der Ukraine und von Russland, dass gerade die USA so der wichtigste Unterstützer von der Ukraine geworden ist?
Ja, da haben natürlich noch viele so, sag jetzt mal, traditionelle Strukturen gespielt gehabt. Die USA sind die führende NATO Macht, das ist ganz eindeutig. Die Verbindungen zum Aufbau von der ukrainischen Armee seit der Unabhängigkeit, da ist auch vieles über die USA gelaufen. Und das ist eben so quasi fast ein bisschen die natürliche Rolle unter Joe Biden und dem damaligen neu gewählten Präsident, ja, er ist schon eine Zeit lang im Amt gewesen, der letzte Transatlantiker, wie man sagt, der noch so sehr auch im Kalten Krieg gross geworden ist und so sozialisiert worden ist, politisch, dass die Unterstützung fast so ein bisschen auf natürlichem Weg gekommen ist. Und das ist ja das Interessante, wenn der Donald Trump direkt wieder gewählt worden wäre 2020, hätte es vielleicht schon von Anfang an nicht so gut für die Ukraine ausgesehen mit dieser Unterstützung aus den USA. Und eben jetzt, wo er jetzt wieder gewählt worden ist, 4 Jahre später, sieht es natürlich jetzt eben auch nicht sehr gut aus für die Ukraine. Das ist so die übereinstimmende Meinung der meisten Analysten.
Du sagst, Bojan, ohne die USA geht es nicht. Wenn ich jetzt ganz naiv auf Europa schaue, wir sind sehr ein reicher Kontinent, gibt es da nicht eine Art und Weise, wie wir als Europa das könnten stemmen, losgelöst von den USA?
Also finanziell problemlos, sage ich jetzt mal so. Nonchalant, allein was so die Anteile an der Bruttosozialprodukt geht, da gibt es zum Beispiel die Untersuchung vom Kieler Institute for World Economy, wo da sehr genaue Aufstellungen macht, was die Hilfen an die Ukraine angeht. Die sagen, dass eigentlich 0,1% vom deutschen Bruttosozialprodukt bisher an die Ukraine Hilfe geflossen ist. Das ist ein Bruchteil von dem, was man vermag. Die ganze EU geht mir jetzt davon aus. Also eben die wichtigsten Länder, die haben jetzt EU-Kommission und so, die bewegen sich im Bereich von 40 Milliarden. Das ist ja auch das, was sowohl vom Zelensky jetzt gerade wieder gefordert wird mit der Freigabe von den Erträgen aus den eingefrorenen russischen Vermögen. Er sagt, da würden 300 Milliarden Euro rumliegen, parat für die Ukraine, allein aus den eben Frozen Assets von Russland. Das war eben enorme Hilfe, wenn man daran denkt. Bisher sind insgesamt 350 Milliarden ausgeschüttet worden. Und da wäre vieles möglich, aber Europa hat bisher einfach nicht wollen oder nicht entschlossen genug wollen oder sich nicht gegen die interne Opposition können durchgehen und sie haben es sich leisten, weiterhin, wie bei vielen Sachen, im Windschatten der USA sicherheitsmässig zu segeln. Und auch das könnte sich jetzt unter Trump dramatisch ändern.
Also es könnte ja eigentlich auch eine Chance für Europa, sich selber zu stärken, ein bisschen generell losgelöst von den USA. Oder sehe ich da jetzt ein bisschen zu viel Optimismus drin?
Das, was du mit deinem Optimismus ausdrückst, ist das, was auch alle ernstzunehmenden europäischen Analysten von diesem Konflikt sagen. Genau das müsste passieren. Europa müsste in jeder Hinsicht sich sicherheitstechnisch von den USA emanzipieren. Sie müssten viel mehr selber Hilfe leisten an die Ukraine, was auch möglich wäre. Und genau das ist aber bisher nicht passiert, aus unterschiedlichen Gründen. Und es ist einfach, wie bei so vielem, offenbar ist einfach auch der Leidensdruck oder die Erkenntnis vom Leidensdruck, dass jetzt wirklich Europa einmal vorangehen muss und nicht immer nur auf die USA warten und auch nicht immer nur aufs Geld von den USA warten. Dazu hat man schon während der ersten Präsidentschaft von Trump Zeit gehabt, von 2016, 2020. So Stimmen hat es immer wieder gegeben, wo das gefordert haben, dass sich Europa auch sicherheitstechnisch unabhängig aufstellt vom Nordatlantischen Bündnis. Aber eben, das ist alles bisher nicht passiert oder nicht in ausreichendem Maß passiert. Ob jetzt quasi der Trump so wie zu einem zweiten Erweckungserlebnis führt, bleibt abzuwarten. Es ist nicht auszuschlossen, aber wie immer wird das wahrscheinlich erst passieren, wenn wirklich das Messer ganz tief am Hals steckt.
Eines der Wahlversprechen von Donald Trump ist, dass er den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden möchte. Wissen wir dann, wie laut Trump eine schnelle Beendigung von dem Krieg aussieht?
Man stellt sich einfach das vor, genau hat er es ja nie erklärt, mit diesen 24 Stunden, was das beinhalten muss. Aber eben, wenn man von der jetzigen Situation ausgeht, etwas anderes als einfach quasi Putin das zu geben, was er verlangt, eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht, den Krieg auf die Schnelle zu beendigen. Es ist völlig klar, Russland sucht jetzt auf dem Schlachtfeld mit einer weiteren Eskalation in jeder militärischen Hinsicht suchen sie jetzt wie eine Art Vorentscheidung vor einem grossen Wintereinbruch, wo weitere Operationen zumindest zeitweise unterbrochen wird. Es gibt jetzt gerade aktuelle Meldungen, dass sie im Raum von Kursk, das ist das Gebiet, das russische Gebiet, wo die Ukraine durch den Handstreich besetzt hat, fast 50 oder 60.000 Soldaten zusammenziehen, darunter die berühmt-berüchtigten Nordkoreaner, mit denen sie Kursk noch in diesem Jahr zurückerobern wollen. Es läuft eine beispiellose wieder Angriffswelle mit Luftangriff, vielfach auf die Zivilbevölkerung, mit denen man auch quasi die Ukraine weiter noch vor dem Winter will Mühe beschießen und auch eben der ukrainischen Bevölkerung der drohende Wintereinbruch ohne ausreichende Heizung, dass man das noch einmal betonen will. Es gibt Berichte aus Kherson, wo inzwischen russische Drohnen Jagd auf einzelne Zivilisten machen, Ukrainer, um sie einfach quasi aus diesen Städten zu treiben und ihnen das Leben noch mehr zur Hölle zu machen. Das sind alles keine Anzeichen für irgendeine Art von Verhandlungsbereitschaft oder Friedensbereitschaft. Es ist vielmehr so, wie der österreichische Militärexperte, der Oberst Markus Reisner, der sagt das immer so pointiert: Die Russen stehen jetzt auf der Seelower Höhe und schauen auf Berlin ab. Und Berlin ist zum Greifen nach. Das ist so der Vergleich aus der Endphase vom Zweiten Weltkrieg, wo die Schlacht um Berlin angefangen hat, wo die Deutschen dann die Nazi-Hauptstadt erobert haben. So ist ein bisschen die Mentalität, die militärische Mentalität im Kreml. Der hart erkämpfte, blutig erkämpfte Sieg über die Ukraine, der liegt jetzt so zum Greifen nach. Und jetzt braucht es quasi wie auch noch einen Energieakt mit allem, was das beinhaltet, mit der Einschüchterung von den wichtigsten Geldgeber, USA, EU etc. etc., mit der Fortsetzung von dem Propagandakrieg, der auf allen Ebenen geführt wird, um endlich die lästige Ukraine besiegen zu können. Das ist so im Moment die Situation.
Du hast es vorher angedeutet, Putin und der Trump verstehen sich ja eigentlich gut. Also ich weiß jetzt nicht, ob man befreundet kann sagen, aber die haben ja eigentlich einen guten Draht zueinander. Ist das auf einer weltpolitischen Bühne wirklich so hilfreich?
Der Putin und der Trump, die haben wahrscheinlich so eine ähnliche Wellenlänge, was die Ideen und Ansichten über die Führung von einer Grossmacht angeht. Aber dass sie jetzt wirklich so Best Buddies sind, das ist noch lange nicht gesagt und das kann ja dann auch immer schnell ändern. Schaut man mal das Verhältnis zwischen Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator an. Auf der einen Seite ist er einmal ist er der Schlimmste, auf ein anderes Mal ist er wieder irgendwie so Best Buddy. Auf das darf man, glaube ich, nicht zu viel geben. Und dann darf man auch nicht vergessen, trotz allem ist Trump ja nicht Alleinherrscher. Er hat noch einen Stab von Beratern, er hat politische Institutionen, an die er sich halten muss. Also jetzt so völlig narrenfrei seine Politik gegenüber Putin und gegenüber Russland kann Trump denn das doch nicht gestalten. Und ich denke, da liegt auch so noch ein bisschen Hoffnung für die Ukraine drin, dass nicht alles so schlimm kommt, was jetzt eben die künftige Unterstützung angeht von der Ukraine durch die Trump-Administration, wie das vielleicht von den gewissen schwarzmalenden Analysten gesehen wird.
Jetzt kann ich mir vorstellen, Bojan, dass man als Zelensky relativ besorgt auf die Wahl geschaut hat und besonders nach der Verkündigung vom Wahlergebnis sich ganz fest die Hände über den Kopf schlägt. Wie geht denn Zelensky jetzt am besten strategisch vor, wenn er irgendwie den Trump noch ein bisschen auf seine Seite ziehen will?
Erstens mal bin ich gar nicht so sicher, ob jetzt überall in der Ukraine die Wahl von Trump so als die ultimative Katastrophe angeschaut worden ist. Die Ukrainer und Zelensky selber sicher auch sind zuletzt recht frustriert gewesen durch das Verhalten der USA. Die Strategie der USA ist relativ eindeutig, oder? Die ist unter Joe Biden ist sie auf ein Containment ausgegangen. Also das heisst, man tut den Konflikt so in den engstmöglichen Grenzen erhalten. Man gibt der Ukraine gerade so viel, dass sie eben nicht kachen verlieren gegen Russland. Aber man probiert auch immer gleichzeitig Russland ja nicht zu provozieren. Wir haben ja monatelang, also fast jahrelang, über den Einsatz von diesen weitreichenden Waffen geschwätzt, die absolut notwendig sind, damit Ukraine auf den Schlachtfeldern wieder das Kriegsgeschehen könnte wenden. Das ist immer blockiert worden von der Regierung Biden. Zuletzt hat es, ich glaube, einen ganz schlimmen Vertrauensbruch gegeben, in dem bei den Verhandlungen zwischen, oder nach den Verhandlungen zwischen Zelensky und Biden, die geheimen Zusatzpunkte von Zelensky, seinem Siegesplan, dann plötzlich an die Presse durchgesickert worden sind. Wahrscheinlich aus dem Oval Office, also anders ist das fast nicht erklärbar, dass Zelensky die USA darum gebeten hat, in einen Tomahawk-Marschflugkörper zu liefern. Das ist auch eben so eine wichtige, weitreichende Lenkwaffe, wo die Ukrainer sehr darauf angewiesen sind, um die russischen Nachschubpunkte und Flugplätze können anzugreifen. Das ist öffentlich geworden, zum Entsetzen, man muss wirklich so sagen, von der ukrainischen Regierung. Also ich glaube, da ist sehr viel Porzellan zerschlagen worden. Und unser Kriegsreport Kurt Pelda hat ja das auch mehrfach berichtet von seinen Gesprächen in der Ukraine, wo er mit gewöhnlichen Soldaten und Offizieren geführt worden ist, dass viele sogar für eine Wahlsieg von Trump gesehen sind, weil sie jetzt von dem mehr erhoffen als von der Containment-Strategie von Joe Biden, wo der Ukraine immer noch gerade so viel gibt, wie es zum Überleben notwendig ist, aber eben nicht das, was die Ukraine eigentlich wirklich bräuchte. Und die Folgen sind klar, es wird einfach mit Menschenleben bezahlt. Die unterlassene Hilfsleistung.
Dankeschön, Bojan, für deine Zeit.
Sehr gerne geschehen. Besten Dank dir, Joel.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, den Podcast von CH Media. Abonniert uns doch auf der Podcast-Plattform von eurem Vertrauen und dann hören wir was regelmässig. Schön, habt ihr zugelassen. Bis zum nächsten Mal.